wir ja Zeit verloren haben, 15 Minuten mehr als ein Student überhaupt erlaubt zu verlieren, werde ich die Geschwindigkeit verdoppeln. Dann kommen wir auf die gleiche Vortragsmenge. Ich sollte mich kurz vielleicht vorstellen. Ich heiße Carsten Ernst und ich bin Pastor einer Freikirche in Stuttgart, Tegerloch. Sind wir im Moment noch, werden aber als Gemeinde Richtung Stuttgart Flughafen in nächster Zeit wohl hoffentlich ziehen. Und der Hermann hat das große Wagnis gemacht, mich einzuladen, ohne zu wissen, worauf er sich einlässt. Also wenn er dann am Ende nicht zufrieden seid, müsst ihr nicht mich, sondern ihn steinigen. Er hatte mich gebeten, etwas auch zu bringen über Kirchengeschichte. Nun ist Kirchengeschichte etwas, wo viele Leute denken, das ist etwas, wo ich gleich einschlafe und das so verstaubt ist, wie wenn ich ein altes Buch in der Hand nehme und darüber puste, dann sage ich, oh, da kriegt man nur einen Hustanfall. Wir wollen uns heute Nachmittag mit etwas beschäftigen, nämlich mit der Frage, welches Evangelium wir verkündigen und wie wir es verkündigen und welche Antworten wir da in der Schrift, nicht in der Schrift, sondern in der Kirchengeschichte finden. Damit ihr mir ein bisschen besser folgt, habe ich die Grundgliederung aufgeschrieben und ihr könnt sie verteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für jeden reicht, aber vielleicht, wenn immer zwei sich hineinschauen, dann könnt ihr mir, falls ihr auch einschlaft, dennoch ohne Zwischenfälle wieder aufwachen und weiterverfolgen. Wir wollen zunächst einen Schriftabschnitt betrachten, und zwar den ersten Korintherbrief und das siebte Kapitel aufschlagen. Wir wollen uns nämlich zunächst damit beschäftigen, warum wir uns mit der Kirchengeschichte beschäftigen, was das eigentlich soll. In 1. Korinther 7, Vers 23, da sagt der Apostel Paulus, als er in diesem Zusammenhang davon redet, dass jeder in dem Stand, in dem Gott ihn berufen hat, bleiben soll. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Schon ein Kapitel vorher hatte er den gleichen Ausdruck gebraucht, in Kapitel 6, dass wir teuer erkauft sind. Und den Schluss daraus gezogen, wo es um ein anderes Problem in Korinth ging, darum preist Gott mit eurem Leibe. Die Art und Weise, wie Paulus hier vorgeht, zeigt, wie er vorgeht. Er denkt, wir sind teuer erkauft, darum handelt so und so. Geht mit eurem Leibe in rechter Weise um, geht mit eurem Stand in rechter Weise um. Der eine ist frei, der andere ist Sklave, so oder so. Ihr seid teuer erkauft, darum werdet nicht der Menschen Knechte. Eine Bedrohung, die die Korinther durchaus mitzumachen hatten. In 2. Korinther 11, Vers 20, da weist der Apostel Paulus die Korinther auf eine sehr betrübliche Tatsache hin. Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt. Sonst gibt es Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung und die sie getrieben habe. Ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will. Viele Dinge, die nicht recht waren, wo Unordnung hineingeraten ist. Unordnung dahingehend, sagt er an einer Stelle sogar so weit, dass ihr es ertragt, dass andere euch unterdrücken, weil falsche Lehre hineinkommt, weil falsche Dinge hineinkommen. Das Denken war nicht richtig geprägt. Und aus dem nicht richtigen Denken folgte auch ein nicht richtiges Handeln. Werdet nicht der Menschen Knechte. Lasst euch nicht von Menschen in Beschlag nehmen, die euch auf falsche Wege führen. Nun, was ist ein Knecht? Was ist ein Knecht Jesu Christi und was ist ein Knecht der Menschen? Wir können ja Knecht ganz einfach definieren, dass ich mit meinem Denken, Wollen und Fühlen vollkommen abhängig bin von jemand. Paulus ist ein Knecht Jesu Christi, weil er sagt, ich bin vollkommen abhängig von meinem Herrn. In allem, was ich tue, in allem, was ich handle, in allem, was ich denke, fühle und will. Ein Menschenknecht wäre dagegen dann jemand, der abhängig ist, nicht von Jesus, sondern der abhängig ist von Menschen. Sind wir Knechte von Menschen oder sind wir Knechte Jesu Christi? Sind wir abhängig von Menschen? Geben sie uns vor, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen, was wir wollen? Oder gibt Jesus vor, was wir denken, was wir handeln, was wir fühlen und was wir wollen? Wir könnten viele, viele Bereiche durch unser Leben durchgehen, wo wir uns diese Frage stellen, bin ich ein Knecht von Menschen oder bin ich ein Knecht Jesu Christi? Ich möchte einen Bereich heute Nachmittag herausgreifen, der für das Leben der Gemeinde Jesu von zentraler Bedeutung ist, nämlich den Bereich der Verkündigung des Evangeliums. Sind wir Knechte von Menschen oder sind wir Knechte Jesu Christi? Paulus sagt in Galater 1, Vers 10, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Was tue ich denn, sagt Paulus den Galatern? Versuche ich Menschen zu gefallen? Ja, wenn ich das täte, dann wäre ich nicht eigentlich an dem Platz, wo ich sein sollte. Ich hätte meinen Beruf als Apostel und Lehrer des Evangeliums verfehlt. Paulus achtet darauf, dass er Menschen nicht zu gefallen predigt, und zwar in zwei Bereichen. Erstens in dem, was er predigt, was er verkündigt. Er sagt in Galater 1, Vers 11, denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Er sagt, ich bringe euch nicht eine Botschaft, die menschlich ist. Und es ist eine Botschaft, von der er sagt, und das ist das Thema des Galaterbriefes, die unter keinen Umständen geändert werden darf. Es ist ein Evangelium, das unabänderlich durch die Jahrhunderte hindurchgeht. Der zweite Bereich, worauf Paulus achtete, nicht Menschen zu gefallen, was er in den Briefen immer wieder betont, ist die Art, wie er das Evangelium verkündigte. Achtete sie nicht nur darauf, dass das Richtige gesagt wurde, sondern dass es auch in der richtigen Art und Weise gesagt wird. 1. Thessalonicher 2, Vers 5 und 6. Er sagt, er hat es nicht mit Schmeichelworten verkündigt. Nicht um Habsucht, nicht um Ehre beim Menschen zu finden. Oder in 2. Korinther 4, Vers 2. Nicht mit List, heimlich oder auf sonstige Art und Weisen. Warum nicht? Warum hat Paulus so das Evangelium, wie er es verkündigt hat? Es sind zwei Dinge, die Paulus prägten. Erstens, Paulus war der Überzeugung, dass es Gott gefällt, durch die Torheit der Predigt Menschen zum Glauben zu rufen. Durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. 1. Korinther 1, Vers 21. Oder Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das Zweite, was ihn prägte, war die Überzeugung, dass dies geschehen muss durch Erweisung der Kraft des Geistes. In Erweisung des Geistes und der Kraft, 1. Korinther 2, Vers 3. Wenn wir Paulus so anschauen, so müssen wir uns heute diese zwei Fragen stellen. Wissen wir, wie Paulus eigentlich noch, was wir verkündigen? Und wissen wir, wie Paulus, wie wir es verkündigen? Wir wollen evangelisieren, wir wollen missionieren, aber was wollen wir eigentlich vermitteln? Ich war auf einer Evangelisation, es hat mich zutiefst erschüttert. Es war eine Evangelisation, eine Frau hat gepredigt und im Laufe der Predigt war eine Unterbrechung, man sollte sich mit den Leuten am Tisch unterhalten und ich saß da mit dem Pullover und sah so wohl aus, dass man jemand meinte, er müsste sich mit mir über den Glauben unterhalten. Wir kamen ins Gespräch. Und ich stellte ein paar Fragen, wo ich sagte, ist das eigentlich die Botschaft, die wir in der Schrift finden, die dort vorne verkündigt worden ist? Sagte, und ich habe dann Bibelstellen genannt, habe gesagt, schau dir an, es ist doch sehr einseitig. Wie will man von der Liebe Gottes reden, wenn man nicht zuvor den Zorn Gottes deutlich macht, was es heißt, Sünder zu sein? Und dann sagte dieser Mann, der antreten wollte, um Menschen das Evangelium zu sagen, ja, so genau kenne ich mich in der Schrift eigentlich nicht aus. Er wollte evangelisieren, und bei der ersten Rückfrage sagte er, ich kenne sich in der Schrift nicht aus. Was verkündigen wir? Was für eine Botschaft haben? Wie viele Menschen überlegen sich in den Gemeinden heute, mit wem evangelisiere ich zusammen? Macht es was aus, wenn ein katholischer Priester dabei ist oder nicht? Wo sind die Grenzen? Was sind die Inhalte? Und das Zweite ist, wissen wir noch als Gemeinde, warum wir das Evangelium so verkündigen, wie wir es verkündigen? Haben wir uns darüber Gedanken gemacht? Eine Vielzahl von Ideen überflutet den Markt der Möglichkeiten in der Gemeinde Jesu. Und so ist es wichtig, dass wir diese beiden Fragen klären können. Weißt du, was du verkündigst und weißt du, warum du es so verkündigst, wie du es verkündigst? Wir sind ja so orientierungslos. Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, was heute alles möglich wäre. Aber es ist die Frage, ob es uns dahin bringt, wo es uns hinbringen sollte. Ob es uns auf den Weg hält, den der Herr durch das Neue Testament vorgezeichnet hat. Nun, bei der Beantwortung dieser Frage wollen wir einen Blick in die Kirchengeschichte tun und nicht in die Bibel, was wir auch tun könnten und was sehr reizvoll und sinnvoll wäre. Aber ich möchte einen Blick in die Kirchengeschichte tun, wie diese Fragen in der Kirchengeschichte beantwortet werden, weil es uns hilft zu verstehen, warum wir als Gemeinde Jesu heute dastehen, wo wir stehen. Und es hilft uns zu verstehen, wie gesegnete Männer Gottes im Laufe der Kirchengeschichte bestimmte Dinge gesehen haben. Die Kürze der Zeit lässt uns natürlich nur Stichpunkte zu. Ich möchte mit der Reformation beginnen. Ich möchte beginnen mit der Grundüberzeugung der Reformation, wie Luther sie 1529 im kleinen Katechismus zusammengefasst hat. Er sagt bei der Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses Folgendes: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christ, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben. In diesen wenigen Sätzen fasst er die innerste Überzeugung dessen zusammen, was man unter Evangelium verstand während der Reformation. Drei Dinge zeigt Luther hier in diesen wenigen Sätzen auf. Erstens, der Mensch ist vollkommen unfähig, aus seinem Vermögen heraus, aus seiner Kraft heraus zu Gott zu kommen. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christ, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Ich bin unfähig. Ich bin nicht in der Lage, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Luther sagt, selbst wenn wir wollten, wir könnten es nicht, weil uns das Vermögen, die Kraft dazu fehlt. Ja, wer kann dann gläubig werden? Wer kann dann selig werden? Das führt zu dem zweiten Punkt, was Luther hier hervorhebt. Der Heilige Geist beruft und erleuchtet Menschen. Gott selber wirkt durch seinen Geist. Gott wirkt durch seinen Geist an Menschenherzen und schafft Veränderung, so dass Menschen an Gott glauben. Und drittens hebt er hervor, wie der Geist wirkt. Durch das Evangelium. Der Geist Gottes wirkt durch das Evangelium die Berufung und Erleuchtung eines Menschen. Luther war der Überzeugung, dass der Mensch durch die Sünde so verdorben ist, dass er vollkommen unfähig ist. Dass er nicht aus eigener Kraft, aus eigener Hilfe heraus sich aus dem Schlamassel ziehen kann, sondern dass Gott selber ihn befähigen muss, dass Gott selber eingreifen und wirken muss. Der Mensch kann sich gar nicht aus eigener Kraft entscheiden. Nun, das ist eine Sichtweise, die uns heute auch in vielen Kreisen, selbst die sich auf Luther berufen, sehr fremd geworden ist. Wir sind der Meinung, der Mensch könnte, wenn er wollte, man müsste ihm nur sozusagen den Weg zur Rettung zeigen und dann liegt es an ihm, nun dorthin zu paddeln und sich an das rettende Ufer zu bewegen. Luther sagt, nein, wir haben einen solchen Schiffbruch erlitten, dass wir jetzt hilflos im Meer umhertreiben und wenn nicht Hilfe von außen kommt, wir auch hilflos untergehen. Gott wirkt selber durch das Evangelium. Der Geist Gottes wirkt durch sein Wort und beruft und erleuchtet Menschen. Damit hat Luther den Grund gelegt, wie man in den nachfolgenden Jahrhunderten evangelisierte. Wie denn? Ganz einfach. Gottes Wort wurde ins Zentrum gerückt und Gottes Wort alleine. Manche Kirchen der Reformation haben das sogar dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie alles aus der Kirche hinausschafften und nur noch eins in den Mittelpunkt setzten, die Kanzel. Gottes Wort wirkt. Durch Gottes Wort wirkt Gottes Geist. Durch Gottes Wort werden Menschen errettet. Schlicht und ergreifend. Die Predigt des Evangeliums, die Torheit des Wortes Gottes, die Torheit der Predigt. Ein törichtes Wort, etwas, worüber Menschen nur spotten können. Aber was für ein gewaltiges Wort war es doch in der Zeit der Reformation. Wenn wir uns anschauen, ein finsterer Kontinent, geistlich total finster. Und es gefällt Gott alleine durch die Torheit der Predigt. Und jetzt hört genau hin, Hunderttausende von Menschen zum Glauben zu führen. Hunderttausende. Wir machen uns keine Vorstellung, was der Herr gewirkt hat durch sein Wort. Österreich, 80% Protestanten. Als die Protestanten vertrieben wurden, wurden Hunderttausende, haben ihre Heimat verlassen, weil sie sagten, lieber die Heimat verlassen, als den Glauben aufgeben. Frankreich hatte eine Bewegung durch das Wort Gottes erlebt, alleine durch das Wort Gottes. Wo, als die Katholiken die Oberhand hatten und die Protestanten zwangen, sie das Land zu verlassen. Es gab zwei Möglichkeiten. Tod, oder es gab drei Möglichkeiten. Tod, Untergrund, Auswanderung. 500.000 Franzosen haben Frankreich in diesen Jahren verlassen. 500.000. Und es blieben viele Gläubige zurück. Über 100 Jahre bestand ein Predigerseminar in Lausanne, vollkommen unbekannt, sowohl in der Schweiz als erst recht in der Frankreich. Es wurden Prediger ausgebildet am Worte Gottes mit einem Ziel. Sie wurden in Lausanne heimlich ausgebildet und dann gingen sie in die Kirche der Wüste, wie man sagte, und sie waren Kandidaten des Todes. Sie haben das Wort Gottes verkündigt. Ganz schlicht, die Bibel und vielleicht ein paar Bücher, die Buchdruckkunst war ja noch nicht so groß, aber wenige Menschen. England, ein finsteres Land, und es gibt ja auch inzwischen Bücher wie 5 englische Märtyrer von G.S.C. Ryle, das jetzt von TLV glücklicherweise rausgegeben. Es zeigt, wie Gott etwas gewirkt hat durch sein Wort. Das war die Grundlage dessen, was wir als Reformation bezeichnen. Das Wort Gottes, sola scriptura, das Wort Gottes alleine, die Überzeugung, dass Gott durch sein Wort wirkt. Und wenn wir sein Wort verkündigen, dass es nicht leer zurückkommt, dass Gott Menschenherzen einfach schlicht umwandelt. Dazu zählte aber auch eins, und das muss man vielleicht auch fairerweise sagen, es zählte nicht nur, dass man Segen sah, dass man große Dinge sah, dass man auch in Kauf nahm, dass Dinge wieder eingingen und nicht krampfhaft versuchte, etwas am Leben zu erhalten. Es gab Versuche, das Evangelium zu bringen, wo es buchstäblich wieder ausgelöscht wurde. Wir leben hier in einer Zeit, wo man jedes Argument bringt, nur damit etwas künstlich auch teilweise am Leben erhalten wird, dass man versucht, irgendwie mit allen Mitteln noch am Leben zu halten, und dann stirbt es doch. Man vertraut darauf, dass der Herr wirkt und dass wir darum bitten müssen, dass der Herr Neues wirkt. Im 18. und bis 19. Jahrhundert kam es im Protestantismus dann zu Veränderungen, die tiefgreifend eigentlich unser Bild dessen, was wir als evangelisch oder evangelisch gesinnt bezeichnen, umgekrempelt hat. Und es begann mit einer sehr segensreichen Bewegung, nämlich dem Methodismus in England unter John Wesley und George Whitfield. Nach der Zeit der Reformation und nach einer segensreichen Zeit im 17. Jahrhundert war Gottes Wort fast erstorben in Großbritannien. In England war ein Atheismus aufgekommen, wie wir uns ihn nicht vorstellen können, dass wir sagen, dass ein Franzose schrieb, England ist ein Land ohne Religion geworden, ein Land ohne Gott. Und es gefiel Gott, dass er in einer jungen Gruppe von Studenten in Oxford neues geistliches Leben wirkte. Zwei dieser Männer waren John Wesley und George Whitfield. John Wesley ist vielleicht der bekannteste als Gründer der methodistischen Kirche. Nach seinem Studium in Oxford wurde er ordiniert als Pastor der anglikanischen Kirche, ging nach Amerika und bekehrte sich dann 1738 während einer Lesung der Vorrede von Luthers Römerbriefvorlesung. Nach dieser Zeit zog er durchs Land von Ort zu Ort auf einem Pferd, schrieb sein Tagebuch und predigte über 40.000 Predigten. Und er kam an Orten, die man heute kaum noch auf der Landkarte findet. Zigtausende Kilometer. Die Welt ist mein Kehrspiel, war sein Motto. Er predigte im Freien, wo immer er konnte, nicht vor einigen wenigen, sondern bis zu 15.000, 20.000 Menschen auf einmal. Neben ihm war der zweite gesegnete, umherreisende Prediger George Whitfield. Er war nach Oxford gegangen und war von Gott erweckt worden und kam dann in Kontakt zu John und seinem Bruder Charles Wesley und bekehrte sich in Oxford. Auch er zog fortan Predigen durchs Land, aber nicht nur in England, sondern vor allen Dingen dann auch in Schottland und noch öfter in den Kolonien in Nordamerika. Und wiederholt reiste er hin und her. Diese gesegnete Bewegung, durch die zigtausende von Menschen zum Glauben kamen, durch die Gott zigtausende, und das ist auch wirklich zu bedenken, zigtausende Prediger berief, war eine Bewegung, die sich schon sehr früh spaltete in zwei Strömungen. Es kam zu einem Streit zwischen Wesley und Whitfield über das Evangelium, über das, was es bedeutet, das Evangelium zu verkündigen. John Wesley lehrte zwei Dinge, die Whitfield ganz entschieden ablehnte. Einmal lehrte Wesley, dass alle Menschen durch die Gnade Gottes die Möglichkeit haben, sich zu Gott zu bekehren. Wesley betonte die Schuld und Verantwortlichkeit des Menschen und er sagte, Gott hat alles getan, damit wir Menschen gläubig werden können. Nun liegt es alleine am Menschen, ob er dieses Angebot ergreift oder ablehnt. Es war ein Schlagwort, es liegt an euch an alleine. Es war die Betonung dessen, was wir oder was man in der Theologie als die Lehre vom freien Willen bezeichnet. Man muss nur wollen und so kann man. Whitfield widersprach dem heftig. Er sagte, es liegt nicht an uns Menschen allein, im Gegenteil, es liegt alleine an Gott. Gott erwählt einen Menschen und er rettet ihn. Er zitiert in der Auseinandersetzung Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Der Mensch, so sagte Whitfield, hat nicht die Kraft aus eigener Kraft, eine Bekehrung hervorzubringen. Nein, es ist, dass Gott sein Werk an einen Menschen vollbringt und einen Menschen vollkommen errettet. Beide predigten, beide verkündigten in sehr ähnlicher Art und Weise. Trotzdem unterschieden sie sich in diesem Punkt. Whitfield sagte, ich verkündige mit allem Eifer das Wort Gottes, das Evangelium, und erwarte dann, dass Gott Menschen umwandelt. Das Zweite, worin sich Whitfield und Wesley unterschieden, war die Frage dessen, was es bedeutet, dann als Christ ein geheiligtes Leben zu führen. Wesley glaubte, dass ein Mensch, der einen Zustand erlangen könnte, wo er von der innewohnenden Sünde völlige Freiheit erlangt. Er könnte ein vollkommen reines Herz bekommen. Ja, man könnte eine zweite Erfahrung machen, die uns so heiligt, dass wir frei sind von den Anfechtungen der Sünde. Whitfield widersprach dem wieder aufs Heftigste unter Verweis auf Luther und andere und sagte, nein, das kann nicht sein aus meiner Erfahrung, wenn ich in mein Herz hineinschaue, denn sehe ich, was für ein erbärmlicher Sünder ich doch bin. Wie kann ich da so vermessen sein, auch als Christ eines Tages zu sagen, ich bin frei davon, ich bin los davon. Beide gerieten scharf einander über diese beiden Fragen. Und 1740, als er in Amerika war und Gott eine große Erweckung in Amerika schickte, da schrieb Whitfield an Wesley folgenden Satz. Das Werk Gottes geht hier weiter und das in der herrlichsten Art und Weise durch Lehren, die den Lehren, an die du festhältst, vollkommen entgegengesetzt sind. Und noch deutlicher schreibt er etwas später, sehr geehrter Herr, um Jesu Christ willen bedenke, wie sehr du Gott verunehrst, indem du die Erwählung leugnest. Zwei Männer, die aneinander gerieten. Wie sollen wir diesen Streit bewerten? Wie sollen wir da sagen, haben sie Recht gehabt, haben sie Unrecht gehabt? War es eine überflüssige Auseinandersetzung? Otto Rieker in seiner Biografie über Whitfield sagt, es sei eine Versuchung des Satans gewesen. Satan habe versucht, Zank und Streit und Rechthaberei hineinzubringen und man habe sich eigentlich an zweitrangigen Sachen aufgehalten. War es nun eine Versuchung Satans? War es nur eine überflüssige theologische Debatte? War es, wo Eigensinn und Rechthaberei in den Mittelpunkt stand? Nun, ich möchte diesen Streit wie folgt bewerten. Erstens, was bei diesem Streit mich sehr bewegt hat, ist die große Liebe, die zwischen diesen beiden Brüdern im Herrn weiterhin fortbestand. Sie waren in dieser Frage unterschiedlicher Meinung. Aber in der ganzen Auseinandersetzung, leider kann man das im Deutschen gar nicht nachvollziehen, weil man die Briefe nie richtig übersetzt hat, ist eine unendliche Liebe, die zum Ausdruck kommt. In dieser Auseinandersetzung schreibt Whitfield zum Beispiel an John Wesley folgendes. Ich versichere, ich liebe dich von Herzen, Jesu Christ, und denke, ich könnte mein Leben für dich niederlegen. Aber mein lieber Freund, ich kann mir nicht helfen, gegen deine Irrtümer auf diesem Gebiet aufzustehen, weil ich glaube, wenn du auch nicht absichtlich die Wahrheit, die in Christus ist, leugnest. Einerseits, das Bewusstsein, ich muss was sagen, andererseits, aber ich bin bereit, selbst aus Liebe mein Leben für dich hinzulegen. Die Liebe, man muss sich das vorstellen, John Wesley war ein Stück weit der geistliche Vater von George Whitefield, bestand fort. Und auch später war die Liebe weiterhin so da, dass sie beschlossen, wenn einer von ihnen stirbt, dass der andere die Beerdigungspredigt hält. Nicht aus Freude. Sondern es war ein Ausdruck dessen, dass man sich respektierte als Geschwister. Und es ist etwas, was wir lernen könnten, wenn wir anschauen, wenn wir glauben, auch die richtige Lehre zu haben, mit welcher Lieblosigkeit wir doch dann bei anderen losgehen. Lest diese Auseinandersetzung, wo man mit aller Sachlichkeit sehr, sehr scharf aneinander gerät und trotzdem an der Liebe festhält. Aber das Zweite, was diesen Streit, und deswegen bringe ich ihn vor, bedeutsam macht, ist, dass fortan das, was wir als evangelisch, als protestantisch bezeichnen, wir fortan zwei Strömungen finden. Zwei Strömungen, die einen gewissen Riss machen, sichtbar machen. Die eine möchte ich als reformatorisch bezeichnen. Die Reformation weiterführen und sagen, Gott beruft durch seinen Geist und durch sein Wort Menschen, die vollkommen unfähig sind, sich zu retten. Gott greift souverän ein. Wir gehen hinaus, verkündigen das Evangelium und erwarten, dass der Herr dann wirkt. Die zweite Strömung, die man als in diesem Sinne methodistisch oder die manche als arminianisch bezeichnen, betont, Gott ermöglicht, dass Menschen sich für ihn entscheiden. Gott schafft nun die Möglichkeit und wir müssen daran wirken, dass Menschen diese Möglichkeit wahrnehmen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass sich beide Strömungen immer nur bekämpft hätten. Sie haben auch friedlich miteinander gearbeitet, aber sie haben sich doch auch zum Teil weiterentwickelt und auseinanderentwickelt. Nun, denn die Frage ist, wenn es am Menschen alleine liegt, dass er sich für Gott entscheidet, so liegt ja eine Frage im Raum. Wenn es am Menschen alleine liegt, wie bringe ich einen Menschen dazu, dass er sich entscheidet, dass er Ja sagt? Was Wesley und Whitefield noch gar nicht unterschied, wo sie noch ganz friedlich beieinander waren, nämlich dass sie sich vollkommen beschränkten auf die Predigt des Evangeliums, das änderte sich im 19. Jahrhundert. Weil dort zog man die Schlüsse daraus, was Wesley noch gar nicht absehen konnte, nämlich Charles Wesley formte diese Strömung, die es hervorhob, dass der Mensch nur Ja sagen muss und dass er dazu in der Lage und fähig ist, zu einer vollkommen neuen Dimension. Vielleicht sollten wir etwas über Charles Wesley sagen. Als ich groß wurde im Glauben, war Charles Wesley für mich das große geistliche Vorbild. Ich habe viele seiner Bücher gelesen, in der Erwartung, etwas über Erweckung und geistliche Erweckung zu begreifen. Nun, Finney war ein Anwalt und nach seiner Bekehrung war er Evangelist und Erweckungsprediger. Er ist kreuz und quer durch die Lande gezogen, hat dann seine Kirche verlassen, war zunächst Presbyterianer, wurde dann Kongregationalist. Kongregationalist ist ein Prediger oder ein Freikirchler, der vollkommen frei ist. Später ging er nach Oberlin in Ohio und stand einem theologischen Seminar vor. 1875 starb er dann dort. Nun, was glaubte Finney? Und was macht ihn so bedeutsam? Zunächst seine Grundlehren, was glaubt er? Zunächst, Finney verwirft die Reformation. Finney verwirft, und das unterschied ihn ganz radikal von Wesley, er verwirft die Reformation und sagt, das, was die Reformation über Rechtfertigung lehrt, ist ein anderes Evangelium. Also dieser Ausdruck, der im Galaterbrief vorkommt, wenn jemand käme und ein anderes Evangelium predigt, das wendet Finney auf die Rechtfertigung an. Wenn man es mal versucht, plastisch zu machen, es wurden heute Morgen Bücher empfohlen von Rosenius oder von Bo Geertz. Wenn man das Buch nimmt, das Herz aller Dinge, dann würde Finney faktisch sagen, das ist ein anderes Evangelium. Das ist das andere Evangelium. Warum? Nun, er macht die menschliche Fähigkeit zum Dreh- und Angelpunkt seines Denkens. Wenn Gott von einem Menschen etwas fordert, dann gibt er ihm auch dazu alle Fähigkeiten. Besonders deutlich wird das in seiner Lehre von der Wiedergeburt. Die Reformation hatte ja verkündigt, dass der Mensch vollkommen verdorben ist, dass er weder die Kraft noch den Willen besitzt, zu Gott zu kommen, sondern der Geist ihn beruft durch das Evangelium. Finney bekämpft diese Lehre und sagt, das ist die größte und verabscheuungswürdigste und verwerflichste Falschheit, die es gibt. Er spottet jeglicher Intelligenz. Nicht Gott, sondern der Mensch schafft sich ein neues Herz, sagt Finney. Aber es von dem Sünder verlangt, sich selbst ein neues Herz zu machen, was sie nicht könnten, wenn sie nicht bei dieser Veränderung aktiv wären. Der Mensch ist in der Lage, sich selbst ein neues Herz zu schaffen. Wiedergeburt ist in seinem Sinne dann nichts anderes als die Änderung des Willens durch den Einfluss der Wahrheit. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes reduziert er darauf, dass er sagt, der Geist versucht zu überzeugen, aber nicht mehr. Er kommt nicht hinein und schafft ein neues Herz, sondern er gibt sozusagen nur einen Anstoß, einen Impuls. In ähnlicher Weise deutet er natürlich dann auch die ganze Lehre vom Heil und der Heiligung um. Was der Mensch bei der Bekehrung kann, das kann er auch im Glaubensleben. Wenn er etwas will, dann kann er es. Und so stand für ihn die Frage im Raum, wenn ich sündlos sein will, wenn ich willentlich mit allen Sünden gebrochen habe, dann kann ich auch sündlos sein. Und so schloss er, ein Mensch kann, wenn er will, sündlos sein. Er kann hier auf Erden ein Leben führen, wo er sagt, ich lebe ohne Sünde. Viele der Fragen, die die Reformation noch beschäftigten, wie die Frage nach der Gnade, nach der Gnadenwahl, verwarf er als überflüssige theologische Spekulation, die uns nicht weiterbringen. Er war der Überzeugung, dass dieses Konzentrieren auf diese Lehren doch uns eigentlich nur vom Leben wegführt und nicht zum Leben hinführt. Aus dieser Lehre entwickelte er ein sehr deutliches Evangelisationsverständnis. Finney glaubte, der Mensch müsste wollen. Man muss ihn also zum Wollen bringen. Wie bringe ich einen Menschen zum Wollen? Nun, er sagte Folgendes. Wir müssen halt unsere Art und Weise, wie wir evangelisieren, umstellen. Nur das Wort Gottes verkündigen reicht nicht. Sondern er führte unter dem Stichwort New Measures oder neue Maßstäbe oder neue Methoden eine Reihe neuer Evangelisationsmethoden ein, mit dem Ziel, dass Menschen sich entscheiden. Ich möchte ein paar dieser Punkte nennen, die er einführte. In Gebetsversammlungen wurden, wenn Ungläubige da waren, wurden sie mit Namen genannt und man erzeugte dadurch einen unwahrscheinlichen Druck, dass sie sich bekehren. Man führte eine Bußbank ein, wo man Leute nach vorne bat, um Buße zu tun, die sogenannte Bußbank, wo Leute dann vor den Augen sozusagen Buße taten. Es wurden besondere Erweckungsversammlungen abgehalten, um das Interesse am Christentum oder an einem Ort zu fördern oder zu stärken. Das, was wir unter Nachversammlungen wurden abgehalten. Oder Städte und Pastoren wurden in einem Zug versucht zu erobern, ohne Rücksicht auf die Gläubigen, die dort am Ort waren. Man setzte fortan Musik und Chöre ein mit dem erklärten Ziel, ganz bestimmte Gefühle hervorzurufen. Finneys Evangelisation, wo er sagte, wir müssen sehen, der Mensch kann wollen. Fortan müsse ich alles einsetzen, damit er will. Alle Methoden, die es irgendwie gibt, führte dazu, dass nicht mehr die Predigt, die Torheit der Predigt, das Denken der Gläubigen beherrschte, sondern sagt, wie bringe ich Menschen zum Wollen? Wie setze ich diese und diese und diese und diese Methode ein, damit er am Schluss Ja sagt? Und dann könnte man fast überspitzt sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Finney wurde von seinen Zeitgenossen heftig kritisiert. Seine Evangelisationsmethoden stießen auf bitteren und erbitterten Widerstand, nicht von Ungläubigen, sondern von den Menschen, die ich sagen würde, die mir geistliche Lehrer geworden sind. Ganze Kirchen, ganze Gläubige wandten sich ab mit dem erklärten Ziel. Sie sagten, wir wollen nicht eine solche Verkündigung des Evangeliums. Besonders deutlich wird es vielleicht an einem Wort einer methodistischen Versammlung, die als diese neue Methode nach England kam, da sagten sie an ihre Gemeinde in einer Erklärung, es besteht keine Notwendigkeit, neue Methoden auszuprobieren, außer denen, die göttlich angeordnet worden sind. Die Gemeinden waren darüber besorgt und sagten, warum sollen wir was Neues ausprobieren, außer das, was der Herr uns selber angeordnet hat. Mit anderen Worten, was bis dahin allgemein als Evangelisationsmethode akzeptiert war. Und es war nicht viel. Die Gemeinde betete, sie vertraute darauf, dass der Herr durch sein Wort wirken würde. Spurgeon bekämpfte heftig in seiner Zeitschrift Finney. Warum war die Reaktion der Gläubigen so heftig? Hätten sie nicht sagen können, geben wir den Ganzen eine Chance? Ist es nicht wichtig, vielleicht diesen Mann auch stehen zu lassen? Wie sollen wir ihn bewerten? Nun, zu Finney müssen wir Folgendes wissen, was seine Evangelisation hervorgebracht hat, seine Lehren. Das hat zunächst dazu geführt, dass viele gute Gemeinden sich gespalten haben. Finney ist in Gemeinden hineingegangen und hat ohne Rücksicht auf Verluste ganze Gemeinden an den Rande des Zusammenbruchs geführt. Gute Gemeinden, evangelische Gemeinden, Lutheraner, Reformierte, alle möglichen, Deutsche, Holländer in Amerika. Er hat eine Spaltung nach der anderen provoziert. Es gibt ganze Gemeinden, Verbände, die haben sich jahrelang nicht davon erholt, was einfach durch die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Und das Zweite, was wir von Finney begreifen müssen, ist, als ich Finneys Bücher las, war ich so fasziniert zu sehen, wie Erweckung um Erweckung war, wie Hunderte von Menschen zum Glauben kamen. Als ich nachlas und in der Kirchengeschichte studierte, was das für Erweckung war, wurde ich sehr, sehr traurig. Sein engster Mitarbeiter Arthur Mahan sagte über diese Bekehrung, die durch Finney hervorgerufen wurden, er sagte über diese Gläubigen, "Most of them are a disgrace for Christ." Die meisten von ihnen sind eine Schande für Christus. Eine Schande für Christus. Viele Gemeinden haben sich von diesen Erweckungen nicht erholt. Warum nicht? Nun, es ist Folgendes, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich jemanden noch dazu bringen muss, dass er sich entscheidet. Und ich setze jede Technik ein, die mir meine Zeit zur Verfügung stellt. Dann bedeutet das Folgendes. Ich bringe jemanden dazu und ich bringe ihn vielleicht zu diesem Punkt, dass er Ja sagt. Aber was ist, wenn das keine wirkliche Wiedergeburt ist? Was ist, wenn das keine wirkliche Bekehrung ist? Wenn ich nur eine gefühlsmäßige Entscheidung hervorgerufen habe, dann passiert Folgendes. Die Schrift sagt, ein Mensch ohne Christus ist geistlich tot. Er ist tot in seinen Übertretungen. Nun hat man vielleicht 100 Menschen, die haben Ja gesagt nach außen in einer bestimmten Entscheidung. Jetzt sind sie in einer Gemeinde drin. Nun sind aber 100 Tote hinzugekommen. Wie wirkt sich das aus auf eine Gemeinde, die vielleicht vorher 50 Lebendige hatte? Da hat sich mit einem Schlag die gesamte Atmosphäre geändert. Und wenn ich das nicht recht begreife und recht einzuschätzen weiß, dann wird diese Gemeinde letztlich an den Rande des Zusammenbruchs geführt. Denn ich muss damit umgehen. Most of them are disgrace for Christ, eine Schande für Christus. Er musste das selber eingestehen, dass die Menschen nach ihren sogenannten Bekehrungen nicht das waren, was wir in der Schrift nach den Bekehrungen eigentlich erwartet haben. In der Schrift wird klar gesagt, wenn der Herr den Menschen das Herz aufgetan hat, wenn sie die Buße getan haben, wenn sie sich bekehrt haben, dann haben sie sich abgewendet von den Götzen hin zu dem lebendigen Gott. Da ist Veränderung geschehen. Da ist mit einmal ein Hunger nach Gottes Wort da. Da ist mit einmal ein Hunger nach geistlichen Dingen da. Da ist mit einmal ein Hunger nach geistlicher Gemeinschaft da. Aber nun hat man nur Menschen rein emotional bewegt dazu. Und sie quälen sich nur dadurch. Und eigentlich wissen sie zum Teil ja gar nicht, dass sie sich nur durchquälen, weil sie geistlich nicht lebendig sind. Und viele dieser Gläubige sagten, wir wollen das nicht so haben, dass das Evangelium so verkündigt wird. Das Evangelium soll mit allem Eifer verkündigt werden. Aber es soll so verkündigt werden, dass Bekehrungen hervorkommen, die echt sind. Und das Dritte, was Finney letztlich mit seinen Evangelisationsmethoden und mit seiner Lehre bewirkt hat, ist die Vorstellung, dass Lehre zweitrangig ist. Eine der Kritiken an all seine Kritiker um ihn herum war, sie betonen halt tote Lehre, die mit dem Leben nichts zu tun haben. Er begann damit, eine Entwicklung zu verstärken, die sehr fatal ist. Die Reformation hatte noch gesagt, die Gemeinde Jesu, eine rechte Kirche, definiert sich dadurch, dass das Evangelium in rechter Weise verkündigt wird. Voraussetzung für eine gute Gemeinde, Voraussetzung für alle gute Arbeit ist die rechte Verkündigung des Evangeliums. Rechte Lehre ist Voraussetzung für rechte Verkündigung, für rechte auch Evangelisation. Finney betonte fortan, rechte Lehre ist zweitrangig für rechte Verkündigung. Es ist nicht so wichtig. Es geht hier nur darum, eine Entscheidung hervorzuheben. Da machen doch so viele Spekulationen gar nicht Sinn oder doch Sinn. Lehren werden nach hinten verschoben, Lehren werden nur einfach als zweitrangig abgetan. Diesem Denken finden wir heute allenthalben. Wenn man sich mit Menschen unterhält, wenn sie das Evangelium verkündigen, und man fragt nur etwas nach, du sag mal, wie wird das Evangelium verkündigt dort? Dann sagt man, ja, du musst verstehen, das ist ein Evangelist, das ist kein Theologe. Denk mal über diesen Satz nach. Der Satz ist recht instruktiv, weil er uns etwas zeigt, wie wir in Deutschland denken. Wir denken, wenn ich evangelisiere, dann lehre ich nicht. Lehre kommt ja später, das ist für den Theologen, aber nicht für den Evangelisten. Aber wie will ich denn das Evangelium verkündigen, wenn ich nicht mal weiß, was ich richtig verkündigen soll? Wenn ich nicht in rechter Weise ergriffen habe, in rechter Weise beschreiben kann, was das Evangelium ist, was will ich dann weiter sagen? Lehrer des Evangeliums, Verkündiger des Evangeliums, was so bitter nötig tut in der Gemeinde Jesu, ist nicht so viel Lehren, womit sich die Gemeinde Jesu heute beschäftigt. Was so bitter nötig tut, ist, dass sie zurückgeht zu den Wurzeln und sich mit dem Heil neu beschäftigt. Und das als das zentrale Thema sieht und sagt, das ist, wo wir fit sein sollten als Gläubige. Viele ganz einfache Christen vor 200 Jahren waren fitter in der Lehre vom Heil als viele evangelikale Prediger heute. Wir haben keine Vorstellung mehr davon. Wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, hier ist das Leben und da ist die Lehre und die Lehre ist doch eigentlich schädlich dafür. Wenn wir uns das anschauen, ihr könnt es mal vergleichen, vielleicht schweife ich hier kurz etwas ab, wenn wir es vergleichen mit Spurgeon. Spurgeon war da vollkommen andere Überzeugung. Er sagt, nur die gesunde Lehre ist die Basis für alle echte Verkündigung. Deswegen hat der Finne ja auch so bitter bekämpft, weil er sagt, das führt letztlich in die Sackgasse. Es führt letztlich dazu, dass wir nachher nicht mal mehr wissen, was wir verkündigen. Wir müssen doch wissen, was wir verkündigen. Wir müssen eine klare Vorstellung haben von dem, was wir weitergeben. Nach Finney kam jemand, der noch einflussreicher wurde, der Finney zum Teil moderat übernommen hatte. Ein Mann namens Dwight Lyman Moody. Moody war ein Amerikaner und wirkte in Chicago. Er war jemand, der in besonderer Weise durch seine Feldzüge in Amerika, Schottland und England wirkte. Und er hat viel Segen gewirkt. Und es ist keine Frage, dass ein unendlich großer Segen ist. Er förderte den CVM und manche Institutionen. In seiner Evangelisationsausrichtung war er von Finney geprägt. Und er machte dann vor allen Dingen auch eins populär, was denn ja in unserem Jahrhundert zu viel Streit und auch Spannung geführt hat, zu Spaltung, die Lehre von der sogenannten Geistestaufe. Er war in seinen Vorstellungen gleichsam vom Finney geprägt und trotzdem war er viel feiner und vorsichtiger. Es sind zwei Dinge, die wir zu Moody wissen sollten. Moody schuf von Finney ausgehend und es besteht eine Gefahr, wenn man dadurch, dass man Atmosphären schafft, meint, das Wirken des Geistes zu ersetzen. Wenn ich durch Emotionen, durch Gefühle einfach das austausche. Einer der Berater eines großen Evangelisten unseres Jahrhunderts, er sagte, es ist vollkommen egal, was du nur machst, ob du einen Parteitag machst oder ob du eine Evangelisation machst. Es sind immer die gleichen Grundprinzipien. Moody führte dies ein. Und ich halte das für falsch, weil es nicht immer die gleichen Grundprinzipien sind. Wir arbeiten nicht nach den Prinzipien, wie wir eine Wahlveranstaltung durchboxt, wie vielleicht ein Parteiführer seinen Parteitag steuert. Wir halten Versammlungen, wo wir der Überzeugung sind, dass der Herr wirkt und wirken kann. Und die Gemeinde Jesu ist bitter nötig, hat wieder das zu sehen, dass der Herr wirkt und wirken kann. Wo er auch wirkt, wo wir es nicht erwarten. Es gab im 17. Jahrhundert in Schottland einen schottischen Prediger, der hielt eine Predigt. Und die Leute gingen raus, ohne irgendein Zeichen der Rührung. Durch diese Predigt haben sich 500 Menschen bekehrt. Auf einen Schlag. Und es war keine Emotion, es war nichts da, es war eine Predigt. Und der Pastor hat erst nachher mitgekriegt, wie Gott am Wirken war und wie er geschafft und gewirkt hat. Und wir sehen in den evangelistischen Feldzügen der Methodisten von Wesley und Whitfield, wie der Herr, wenn er wirkt und schafft sich Räume und Türen, er macht Türen auf. Lest einmal durch die Apostelgeschichte, das Wort des Herrn lief. Das war nicht gesteuert, das war nicht so gemacht mit Emotionen. Das zweite, was Moody populär machte, ist das, dass Menschen sich entscheiden und nach vorne kommen. Etwas, was wir, oder wer in vielen Kreisen groß wird, für ganz selbstverständlich halten. Es war für mich eine Frage, als ich anfing, mich mit Kirchengeschichte zu beschäftigen, ich fing an, Spener zu lesen. Wir werden gleich noch auf Spener kommen. Und ich fragte, ja, wie haben die das früher eigentlich gemacht? Da war das alles nicht mit diesem ganzen nach vorne kommen, ein Übergabegeschäft. Wie war das eigentlich? Er machte das populär, dass man nach vorne kam, um Christus zu bekennen, wie er sagte. Auch hier ist wieder die Frage, was ist dagegen einzuwenden? Nun, die beste Einwendung dagegen, und ich bin kein Freund davon, ich sage es ganz offen, ich weiß nicht, ob jemand dafür, habe ich bei Spurgeon gefunden. Spurgeon sagt, wenn in einer Predigt du einen Menschen Christus nahegebracht hast und wenn der Geist am Wirken ist, dann hast du ihn aufzufordern, sofort direkt zum Herrn zu gehen. Das ist, was wir machen. Sagen, wende dich direkt an den Herrn, schau auf ihn und in seinem Licht wird er sich bekehren und ein neues Leben bekommen. Und Spurgeon sagte, worin er die Gefahr sieht. Er sagt, die Gefahr sieht er darin, dass wir nicht unseren Blick auf Jesus richten, sondern auf einen ganz bestimmten Ritus. Auf eine ganz bestimmte Handlung, dass wir sagen, ich habe dies und dies und dies gemacht. Anstatt zu sagen, ich bin dem Herrn begegnet, ich habe den Herrn als meinen Herrn und Erlöser erkannt und begriffen und aufgenommen. Und das Dritte, was Moody einführte, war die sogenannte Nacharbeit. Nun, früher gab es auch Arbeit an Menschen, die sich bekehrt hatten. Und es gab keine Frage, dass Nacharbeit wichtig ist. Aber die Nacharbeit, wie wir sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben, hat neben dem ganzen Segen, dem Moody sicherlich auch gewirkt hat, auch eine andere Qualität bekommen. Wir haben heute viel Nacharbeit von Menschen, die sich sozusagen entschieden haben und dann nichts mehr wissen wollen. Oder gar nicht mehr wissen, wo und wie, warum sie überhaupt sich entschieden haben und sich durchquälen. Die Frage ist, ob das Schema das Richtige ist oder ob es daran liegt, dass viele Menschen heute gar nicht mehr recht begriffen haben, nicht recht ergriffen haben, was es heißt, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Was es heißt, dass der Herr sich unserer erbarmt. Und wir dann in vielen Bereichen eine Nacharbeit machen, die dazu führt, etwas am Leben zu erhalten, was eigentlich erst Leben bräuchte. Ein bekannter englischer Prediger dieses Jahrhunderts sagte, als er nach London ging und anfing, dort zu evangelisieren und zu predigen, sind unter seiner Verkündigung viele zum Glauben gekommen, aus evangelikalen Gemeinden, die in diese Stadt kamen, aus Berufs- oder Studiengründen, und unter seiner Verkündigung erst begriffen, was das Evangelium ist. Sie hatten sich lange Zeit nur dafür gehalten. Dieser Bereich, den wir in den angelsächsischen Ländern sehen, dass sich die Reformation in zwei Strömungen entwickelte, hat natürlich auf Deutschland auch seine Auswirkungen gehabt. In Deutschland haben wir ja gesehen, dass die Reformation eine sehr segensreiche Wirkung hatte. Nun haben wir in Deutschland eine Bewegung, die wir als Pietismus bezeichnen. Und der Pietismus, wir können ihn in zwei Bereiche einteilen, den älteren Pietismus und den neueren Pietismus. Wenn wir also vom Pietismus reden, reden wir nicht notwendigerweise von der gleichen Sache. Was ist der alte Pietismus? Nun, im 17. Jahrhundert gab es einen Mann namens Jakob Philipp Spener, der im Elsass geboren wurde, der eine Schrift herausbrachte, die hieß Pia Desideria, fromme Wünsche. Sein Grundanliegen war es, in der lutherischen Kirche, in der Kirche, in der er groß geworden war, Gottes Wort ganz neu unters Volk zu bringen, reichlicher unters Volk zu bringen. Die lutherische Kirche war nach Luther erstarrt und sie war stolz darauf, die rechte Lehre zu haben. Aber das Leben war erloschen. Die Konsequenz für diesen beklagenswerten Zustand des geistlichen Niedergangs war, dass Spener sagte, uns hilft nur eins, dass wir Gottes Wort wieder reichlich unter das Volk bringen. Unterstützung fand er zum Beispiel in Männern wie August Hermann Francke, der von 1663 bis 1672 lebte, der ja in Halle wirkte und Hunderte von Menschen ausbildete und zur Verkündigung des Evangeliums machte. Ziel war es, Gottes Wort wieder den Menschen nahe zu bringen. Man tat es mit den gleichen Mitteln der Reformation, mit den gleichen Lehren der Reformation, durch die Predigt. Was mich beim frühen Pietismus so beeindruckt hat, war ein einziger Satz eines Kirchengeschichtlers unseres Jahrhunderts, der sagte über den Pietismus, es war eine Predigtbewegung. Man soll es nicht glauben. Es war nichts anderes, dass Menschen Gottes Wort erfassten und dann unters Volk brachten. August Hermann Franke hat vor seiner Bekehrung 6-mal die Schrift durchgelesen. Er hatte einen Hunger nach Gottes Wort und er wollte Gottes Wort erfassen und hat sich dann bekehrt und dann Gottes Wort unters Volk gebracht. Als der Pastor in Glauchau war, ist alleine durch die Verkündigung der Buße eine ganze Stadt umgewandelt worden. Da hat sich das ganze Gepräge einer Stadt gewandelt. Ein unendlicher Eifer, Gottes Wort zu verkündigen. Dieser alte Pietismus wurde dann im letzten Drittel unseres Jahrhunderts durch einen neuen Pietismus überlagert. Man redet ja in der Kirchengeschichte von dem sogenannten Neupietismus. Was ist der Unterschied? Was macht den Unterschied aus zwischen Franke und Spener und was wir dort finden? Und ich würde jedem, der zum Beispiel Landeskirchler ist, nur empfehlen, Spener und Franke zu lesen und zu studieren. Lest die theologischen Bedenken, lest die Auslegung des Galaterbriefes, den Römerbrief, lest diese Schriften. Sie sind Gold wert. Aber was kam in unserem Jahrhundert, am Ende des letzten, Anfang dieses Jahrhunderts auf? Und was ist der Unterschied zu Franke und Spener? Warum reden wir von einem neuen Pietismus? Nun, der neue Pietismus nahm das auf, was ich vorher geschildert hatte, was sich in England und Amerika entwickelt hatte. Es nahm Moody, Finney und Torrey wirkten ganz stark auf. Ein Kirchengeschichtler in Deutschland sagt, der theologische Vater dessen, was wir als Gemeinschaftsbewegung bezeichnen, ist Charles Finney. Er wirkte ganz, ganz stark. Und das hatte eine ganz fatale Folge. Erstens, der neue Pietismus zeichnet sich gegenüber dem älteren Pietismus durch eine gewisse Gleichgültigkeit in der Lehre aus. Er übernahm das, was Finney vorgezeichnet hat. Man sagt, hier ist das Leben, hier ist das geistliche Leben, dort ist die Lehre. Theologie ist Lebensform. Das war in Deutschland natürlich noch viel, viel mehr und viel verstärkter aufgrund einer ganz einfachen Tatsache. Wenn ein Pietist zu den deutschen theologischen Fakultäten schaute, dann sagte, das ist Gift. Und er hatte recht. Und was bringt Theologie hervor? Es bringt Gift hervor, es tötet das geistliche Leben ab. Und so verstärkte sich dieser Eindruck, es ist lebensfremd, es ist zu weit weg eigentlich vom Eigentlichen. Viele der Fragen sind nur akademische Fragen. Und es entstand eine Gleichgültigkeit in der Lehre, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Man gehört einer Kirche an und weiß heute überhaupt nicht mehr, was diese Kirche eigentlich lehrt. Württemberg ist eine lutherische Kirche. Würde ich jetzt in einen pietistischen Kreis gehen und sagen, du bist in einer landeskirchlichen Gemeinschaft und hältst dich zur lutherischen Kirche Württembergs. Baden ist ja uniert. Glaube ich. Ist das richtig, Unis? Ja, wunderbar, genau, der gab es 1817, glaube ich, die Uni. Württemberg ist eine lutherische Kirche. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe mit vielen Lutheranern gesprochen, sie wissen nicht mehr, was Luther gelehrt hat, noch was ihre Bekenntnisse lehren. Ich sprach mit einem Theologiestudenten, der von einer Fakultät zurückkam, und sagte ich, ja, was habt ihr da eigentlich an Dogmatik gemacht? Das ist immer eine Frage, die mich sehr interessiert. Systematische Lehre. Da sagt er, eigentlich hätte ihn das nicht so interessiert. Er sei nicht so philosophisch oder so sehr an intellektuellen Fragen interessiert. Und da habe ich gesagt, du, das kann ich nicht verstehen. Wenn du Theologie studierst, wenn du später Menschen das Evangelium bringen willst, dann muss es dich doch interessieren, was die Schrift lehrt über Taufe, was sie lehrt über Wiedergeburt, was sie lehrt über Rechtfertigung, über Buße, dass du dir ein klares Bild machst über die Grundlehren der Schrift. Nun, für ihn ist die Überzeugung gewesen, Dogmatik, das hat mit dem Leben nichts zu tun. Gleichgültigkeit in der Lehre. Jesus sagt im hohenpriesterlichen Gebet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist es, die uns frei macht, die Wahrheit des Wortes Gottes. Wie soll die Wahrheit des Wortes Gottes uns überhaupt frei machen, wenn wir nicht die Schrift begreifen? Wenn es uns gleichgültig ist, was die Schrift sagt. Du kannst ja darüber nachdenken, wo du geistlich auch persönlich stehst. kannst du klar definieren. Wiedergeburt. Die Schrift redet von Berufung. Berufene Heilige. Was sagt die Schrift darüber? Beruf. Buße. Bekehrung. Nachfolge. Kannst du mit diesen Begriffen umgehen aus der Schrift und sie erklären? Systematisch begreifen. Das war das ABC der Gläubigen früher. Aber wir sind gleichgültig. Wir sagen, was hat das mit der Lehre, mit dem Leben zu tun? Wahrheit macht frei. Wahrheit führt weiter. Und wenn wir das nicht wieder zurückbegreifen und wenn auch der Pietismus nicht wieder zurückkehrt zu dem, wo er eigentlich begonnen hat, dann sehe ich schwarz für Deutschland. Das Zweite, was den neuen Pietismus kennzeichnet, was auch schon im älteren Pietismus da war, aber dann im neuen Pietismus sich verstärkt hat, ist ein gewisser Hang an Äußerlichkeiten festzuhängen. Ich muss da sehr vorsichtig sein, um das vielleicht zu erläutern. Was ist unser Grundproblem? Beziehungsweise worauf sollten wir auch Wert legen? Die Schrift sagt, das Grundproblem ist unser Herz, das verdorben ist. Alles, was wir äußerlich dann produzieren, ist eigentlich nur die Folge des Ganzen. Nun kann ich aber auch Folgendes machen. Ich kann sagen, unser Grundproblem sind eigentlich das, was ich äußerlich sehe, was er hier und da falsch macht. Also muss ich Menschen nur dazu bewegen, tu dies nicht, tu jenes nicht, und dann ist er geistig okay. Und schon Finney hatte diese Tendenz ganz stark, weil wenn es nur an willentlichen Sachen, nur äußerliche Sachen ist, dann muss ich halt den Menschen sagen, dies und dies und dies ist falsch. Nun hat er einen starken Willen und setzt dies und dies und dies durch. Nun denkt er sich, ach, bin ich ein feiner Christ. Wenn ich die Schrift anschaue, nun kann ich dies und dies und dies ablegen. Und was kommt dann raus? Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Ich bin der größte Sünder. Ein Mensch, der ein geheiligtes Leben geführt hat, wie keiner von uns, sagt am Ende seines Lebens, ich bin der größte Sünder. Das kommt raus. Warum? Er brauchte nur in sein Herz schauen. Und dann sagte er, da ist nicht viel Gutes übrig. Und wenn ich nicht wüsste, dass der Herr mich neu gemacht hat, wenn ich nicht wüsste, dass der Herr mir etwas Neues geschenkt hat, ja, dann wäre es zum Verzweifeln. Aber ich danke meinem Herrn, der sich meiner erbarmt hat. Die Tendenz, den freien Willen zu betonen, die Tendenz, die verantwortliche Entscheidung des Menschen zu betonen, führt immer automatisch zu Äußerlichkeiten. Weil ich mache das an diesen Äußerlichkeiten fest und sage, wenn das gelöst ist, ist das eigentliche Problem gelöst. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht gelöst. Sobald ich in mein Herz hineinschaue und ehrlich bin, ist es eben nicht gelöst. Was nützt es zu sagen, ich habe 5 Dinge getan und dann kommt in meinem Herzen schon wieder ein Hochmut und sagt, schaut euch an, was für ein guter Christ ich gegenüber den anderen bin. Ist das schon alles wieder für die Katz? Äußerlichkeiten, dieses und jenes. Es ist für mich da gar nicht die Frage, ob dieses und jenes auch richtig oder falsch ist, sondern dass wir diese Äußerlichkeiten einen Stellenwert geben, der falsch ist. Dass wir meinen, wenn wir das hätten, dann hätten wir alles, oder wenn wir das haben, nicht haben, dann haben wir auch nicht alles. Man legt sich dann auf 3-4 Punkte fest und sagt, dann bist du geistlich, oder 3-4 Punkte, wenn du sie nicht erfüllst, bist du ungeistlich. Wie kategorisieren wir als Gläubige doch in unseren Tagen? Wir konzentrieren uns auf Äußerlichkeiten. Und drittens, was den neuen Pietismus kennzeichnet, war dann, man hat nicht nur die Lehre zurückgedrängt, man hat nicht sich in vielen Sachen an Äußerlichkeiten aufgehalten, sondern drittens, es kam noch, dass man diese Art der Evangelisation übernommen hat. Und das hat dazu geführt, dass Lehren, wie sie früher waren, sehr weit zurückgegangen sind. Dass man eben in der Frage der Wiedergeburt, in der Frage von vielen anderen Sachen heute sehr, sehr schwach und sehr, sehr oberflächlich geworden ist. Nun, ich möchte nicht auf den, es geht mir nicht darum, nur dass das keiner missversteht, dass ich irgendetwas gegen den Pietismus zu Felde ziehen möchte. Ich möchte nur einfach aufzeigen, was ist eigentlich geworden und warum sind wir heute so, wie wir sind. Wir evangelisieren in einer Art und Weise, dass wenn man Menschen nachher fragt, was sie begriffen haben, man sich fragt, ob sie häufig überhaupt etwas begriffen haben. Ich denke, die Aufnahmefähigkeit ist dann irgendwann gleich erschöpft, deswegen werde ich noch...
Nein.
Nein?
Das im Gegenteil, du kannst durch da Steine werfen, da. Wir machen weiter.
Ich mache noch was und dann geben wir vielleicht ein bisschen Zeit zum Fragen, dann erzähle ich gleich noch ein paar Sachen vertiefen. Oder vom neuen Pietismus möchte ich einen Bogen schlagen zu unser Jahrhundert. Was finde ich Moody dann ja sehr sanft. Moody war ja zum Beispiel auch jemand, der von Spurgeon unterstützt wurde. Das heißt, er war längst nicht so aggressiv geprägt, hat sich bis Mitte unseres Jahrhunderts als Evangelisationsverständnis erhalten. Nun, seit den 70er Jahren hat sich dieses Evangelisationsverständnis, das man könnte fast sagen traumhaft ist gegenüber dem, was wir heute teilweise erleben, wiederum grundlegend gewandelt. Es ist einen Schritt weitergegangen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es hat sich weiterentwickelt. Bis Mitte der 60er Jahre hatten wir Erfolg mit dem, wie evangelisiert wurde. Wir hatten Massenevangelisation durch Billy Graham. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, in den 60er Jahren in England, in Deutschland, überall. Ab den 70er Jahren setzte in unseren Gesellschaften ja eine absolute Individualisierung ein. Und Stück für Stück waren auch Massenevangelisationen letztlich nicht mehr so gefragt. So erhob sich die neue Frage, wenn das nicht mehr ankommt, so wie wir bisher evangelisiert haben, wie evangelisieren wir dann zukünftig? Und so kam man auf ein Schlagwort oder auf zwei Schlagworte, die man im Englischen als Creative Evangelism oder als Entertainment Evangelism bezeichnet. Als kreative Evangelisation oder Unterhaltungsevangelisation. Denn es ist die gleiche Grundfrage, die Finney sich gestellt hat. Ich möchte Menschen dazu bringen, dass sie sich für Jesus entscheiden. Sie können. Sie müssen nur wollen. Nun will der Mensch heute nicht. Warum will er nicht? Nun, er will nicht, weil die Botschaft nicht ankommt. Es ist ihm langweilig. Nun, wie bringe ich es dazu, dass es ihm nicht langweilig ist? Das ist die Wurzel dessen, was wir als kreative oder Unterhaltungsevangelisation verstehen. Der Mensch will nicht, es ist ihm langweilig, er könnte aber wollen. Nun muss ich ihn dazu bringen, dass er will. Wie bringe ich ihn aber dazu, dass er will? Nun, indem ich ihn zunächst das bringe, was er will. Das heißt, Evangelisation bedeutet heute im Gegensatz auch noch bis zu den 60ern, wo ein festes Schema war, dass nun eine Vielzahl von Dingen auftraten, ganz logisch, weil sie parallel zu der Entwicklung in unserer Gesellschaft waren. Unsere Gesellschaft ist immer egoistischer geworden, immer individueller. Jeder zieht sich auf sich und seine Wünsche und seine Vorstellungen zurück. Die Evangelisation, wie wir sie heute erleben, ist nichts als der Abklatsch dessen. Der eine mag Sport, der nächste mag Theater, der dritte mag Musik. Und so ist eine unendliche Bandbreite an Evangelisationen entstanden. Hintergrund wiederum nur diese eine Frage, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie wollen? Im Gegensatz, und das kommt noch hinzu, zu den Evangelisationsmethoden, wie sie bis in den 60er Jahren angewendet wurden, setzte sich ein verstärkter Trend ein, dass mit diesen Evangelisationstechniken das Wort Gottes immer weiter zurückgedrängt wurde. Was wir bei Moody oder auch noch bis in den 60er Jahren bei Billy Graham hatten, war zumindest, dass die Predigt noch im Mittelpunkt stand. Was wir heute haben, ist, dass selbst die Botschaft immer mehr an den Rand gedrückt wird, weil ja letztlich es immer weniger eigentlich gewollt ist. Denn was wir uns bei den Evangelisationen in unserem Land ja nicht eingestehen wollen, ist, dass wir eine Botschaft bringen, die die Menschen nicht wollen. Und dass wir der Überzeugung sind, wenn der Herr nicht das Wollen schenkt, wird es ja auch nicht zu einer Veränderung kommen. Aber nun evangelisiere ich und ich möchte noch Erfolge vorweisen. Nun habe ich Menschen, die nicht wollen. Dann muss ich eins machen. Ich muss ihnen halt das geben, was sie wollen. Auf Kosten dessen, was ich verkündige. So ist eigentlich das, was wir als kreative Evangelisation finden, ein sehr trauriger Vorgang, weil es letztlich dazu führt, dass wir Menschen nichts anderes machen, als in ihrem Egoismus bestärken. Wir sagen ihnen nicht mehr wie früher, es ist egal, wer du bist. Du magst Theologieprofessor sein oder du magst Bauer sein. Ihr seid beide Sünder und ihr habt beide Buße nötig. Ihr habt beide eine totale Umkehr nötig und dir hilft deine Bildung nichts. Und dir hilft dein Bauernhof nichts. Heute wird jeder Mensch in den Mittelpunkt gerückt, aufs Podest gehoben und sagt, wie wunderbar und wie toll du bist, wie wertvoll du doch bist und wie toll wäre es, wenn wir doch so und so viele Leute hätten, die solch eine Position in der Gesellschaft hätten, wenn sie bei uns in der Gemeinde wären. Was für ein Bild von der Gemeinde. nicht mehr Menschen, die im Angesicht Gottes gedemütigt worden und niedergefallen sind, gesagt haben, ja, Herr, ich weiß, dass ich nichts anderes als den Tod verdient hätte, aber du hast mich aus Schmutz und Elend herausgezogen. Sondern wir bekommen durch diese Art der Evangelisation Menschen, die vor Selbstbewusstsein des Ichs nur noch strotzen. Und das ist etwas, was uns sehr traurig machen sollte. Lest einfach mal die Briefe durch, was für eine Demut bei den Gläubigen doch vorhanden war. Mit welchem Respekt sie auch gegenüber dem Herrn aufgetreten sind. Wie viel von uns Menschen eigentlich zurückgetreten ist. Wenn wir anschauen, die Bekehrung des Apostel Paulus, wie endet die? Wie er seine Bekehrung beschreibt im 1. Timotheusbrief, aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre, Preis in Ewigkeit. Er kann nicht anders von seiner Bekehrung reden, als dass es zu einem Ziel führt, dass die Herrlichkeit, die Ehre Gottes in den Mittelpunkt rückt. Es ist ja etwas über Bill Heibels verteilt und ich habe es nicht gelesen, aber das ist sicherlich ein Ausdruck dieser Evangelisation, die mir große Sorge bereitet, die letztlich die letzte Konsequenz dessen ist, was vor über 200 Jahren begonnen hat. Die letzte Konsequenz. Und es ist die Konsequenz dessen, wenn ich den Menschen und nicht Gott in den Mittelpunkt rücke. Ich weiß nicht, wer Bill Heibels Bücher je gelesen hat. Es gibt einige, die man lesen kann. Auch die Art und Weise, wie er Menschen versucht zu gewinnen, dass sie evangelisieren, ist erschütternd. Es macht mich einfach nur traurig. Es ist nicht etwas, wo man drüber zu Felde zieht. Es ist einfach traurig, wo er sagt, Gott hat einen Vorteil davon, wenn du so und so evangelisierst. Gott zieht seine Vorteile daraus. Hat es Gott nötig, dass er Vorteile zieht? Hat es Gott nötig, überhaupt etwas, hat er irgendeinen Vorteil zu ziehen, wenn wir irgendetwas tun für ihn? Sollte es nicht die Einstellung sein, wenn wir alles getan haben, was wir zu tun schuldig waren, sagen wir, wir sind unnütze Knechte. Gott hat auch keinen Vorteil, wenn er uns berufen hat. Wir haben Vorteil daraus, dass er uns berufen hat. Aber Gott hat keinen Vorteil. Gott wird als jemand gesehen, der doch dankbar dafür sein müsste, dass ich für ihn mitarbeite. Wir verdrehen die Verhältnisse, wir drehen die Verhältnisse um. Werdet nicht der Menschen Knechte. Was kriegt dein Denken? Welche Vorstellungen sind in deinem Leben maßgeblich, wenn du an der Verkündigung des Evangeliums denkst? Ist es das, was wir bei Paulus finden? Ist das, was wir in vielen gläubigen Kreisen der Kirchengeschichte finden? Oder sind es manche andere Strömungen? Denk einfach mal drüber nach. Oder lese auch Bücher, die dir weiterhelfen. Vielleicht manchmal ist es ja wichtig zu wissen, wo komme ich eigentlich her? Ich spreche einen Satz und wir wissen gar nicht, dass wir eine ganze Tradition aufgenommen haben. Wie diesen Satz zum Beispiel, das ist halt ein Evangelist und kein Theologe. Dahinter stehen Lehren, dahinter stehen Vorstellungen, dahinter stehen Traditionen, die uns jetzt seit über 100 Jahren in Deutschland prägen. Gut, ich denke, ich mache hier einen Punkt. Vielleicht gibt es dazu Fragen.